dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Matthäus Kapitel 13, die Verse 24 bis 30 und 36 bis 43. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird heulen und zähneklappernd sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Wurde in diesen Tagen noch einmal an den Ausspruch eines bekannten Mannes im Showgeschäft erinnert: Wir leben in einer wunderbaren Welt, so meinte er, die Menschen müssen es nur noch lernen, positiv zu denken. Einige Jahre später saß dieser Mann im Rollstuhl. Ob er immer noch der Meinung ist, dass diese Welt so herrlich ist? Das wollen wir wahrhaftig nicht spöttisch sagen, sondern als solche, die den Realismus der Heiligen Schrift teilen. Und die Heilige Schrift sagt, dass diese Erde bei all dem Schönen, was es noch in dieser Welt gibt, einem Jammertal gleicht. Und so ist es auch. Wie viel Notvolles ist in dieser Welt schon geschehen? Wie viel Blut ist vergossen worden? Wie viele grauenhafte Dinge sind passiert, bis in unsere Zeit hinein, bis in unsere Tage hinein. Und es nimmt kein Ende. Als Gott diese Welt geschaffen hatte, heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Also was Gott tut, ist sehr gut. Und so war es auch mit dieser Welt. Als Gott Adam und Eva schuf, hat er einen guten Samen ausgestreut, zu vergleichen mit dem Weizen in unserem Gleichnis. Aber dann kam der Feind Gottes, der Satan, die Schlange, und säte das giftige Unkraut in die Herzen der Menschen. Und bis in unsere Zeit hinein ist er dabei, diese unselige Saat auszustreuen. Gott hat allerdings einen neuen Samen in diese Welt gesät, seinen lieben Sohn, der als Weizenkorn für uns starb, wie wir es auch gehört haben, gerade in Kapitel 53 des Propheten Jesaja. Der Herr Jesus starb an unserer Stelle als das Weizenkorn, hat unsere Schuld auf sich genommen, hat die Strafe für unsere Sünden stellvertretend getragen. Und er hat unendlich viel Frucht gebracht. Diese Frucht wird hier in unserem Gleichnis als Kinder des Himmelreiches bezeichnet. Und so gibt es nun beides in dieser Welt, den Weizen und das Unkraut. Und das soll nach dem Willen Gottes bis zur Ernte so bleiben. Erst die Ernte am Ende der Welt soll die Scheidung zwischen Weizen und Unkraut bringen. Und das ist der Sinn dieses Gleichnisses. Die Knechte des Hausvaters waren erstaunt und bestürzt, als sie eines Tages feststellten, dass sich zwischen dem guten Weizen, der ausgestreut worden war und aufgegangen war, auch Unkraut befand. Und sie fragen den Hausvater, wie denn das möglich sei, und bekommen zur Antwort, das hat ein Feind getan. Und in ihrem Unmut und Eifer würden sie sich nun gerne sofort an die Arbeit machen und das Unkraut ausreißen. Doch der Hausvater sagt zu ihnen nein, damit er nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn er das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es im Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Das Unkraut in unserem Gleichnis ist der sogenannte Taumellolch. Das ist eine weizenähnliche, giftige Pflanze. Sie ist zunächst einmal kaum vom Weizen zu unterscheiden. Und will man sie ohne Gefahr für den Weizen jäten, dann muss man warten, bis der Unterschied klar erkennbar ist. Und auch dann noch kann es schwierig werden, nämlich wenn es sich um eine große Menge von Unkraut handelt, sodass die Wurzeln des Unkrautes mit denen des Weizens ineinander verschlungen sind. Und das ist offenbar in unserem Gleichnis der Fall. Also musste man notgedrungen bis zur Ernte warten. In der Deutung des Gleichnisses ist Jesus selbst derjenige, der den guten Samen auf den Acker der Welt streut. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist es, der den guten Samen sät. Und dieser gute Same sind die Kinder Gottes, die Kinder des Reiches. Daneben streut der Satan seinen Samen aus, die Kinder des Bösen. Und am Ende der Tage, so sagt Jesus, wenn die Erntezeit gekommen ist, werden die Bösen von den Guten getrennt. Die einen werden wie das Unkraut in den Feuerofen geworfen, während die anderen an der Herrlichkeit Gottes teilhaben werden. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reiches, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die das Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappernd sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Das Gleichnis vom Fischernetz, indem der Herr Jesus Christus ein anderes Bild gebraucht, weist in dieselbe Richtung. In den Versen 47 bis 50 lesen wir, wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Bei der Deutung unseres Gleichnisses vom Unkraut unter den Weizen gilt es zunächst einmal darauf zu achten, dass Jesus sagt, der Acker ist die Welt. Das ist eine wichtige Aussage hier. Von manchen ist in der Vergangenheit dieses Gleichnis dahingehend missverstanden worden, dass sie meinten, Jesus würde in diesem Gleichnis seine Gemeinde dazu ermahnen, das Böse in ihren Reihen zu ertragen, ihr Lehrer zu ertragen, ihr Lehren zu dulden. Auch Menschen, die in groben Sünden leben, wie alle anderen am Gemeindeleben teilnehmen zu lassen. Doch der Herr Jesus Christus sagt hier nicht, der Acker ist die Gemeinde, sondern der Herr Jesus sagt, der Acker ist die Welt. Das gilt es fein voneinander zu unterscheiden. Wenn es um die Gemeinde Jesu geht, dann gilt das, was der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief ausführt. Ich lese uns dazu einmal einige Verse aus dem 5. Kapitel. Da wird das deutlich, dass wir einen Unterschied machen müssen zwischen Gemeinde Jesu und der Welt. Paulus schreibt, 1. Korinther 5 von Vers 6 an, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nicht zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. Wahrscheinlich denkt der Apostel Paulus hier an die Abendmahlsgemeinschaft. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Hier macht der Apostel Paulus also deutlich, dass Gemeinde Jesu böse Dinge in ihren Reihen nicht dulden sollte. Wenn Menschen in groben Sünden leben, in Sünden der Unzucht, der Habsucht und dergleichen, so sollte man sie ermahnen, und wenn es gar nicht anders geht, sollte man sie aus der Gemeinde ausschließen, mit dem Ziel, dass sie zurechtgebracht werden. In einem Geist der Liebe und in einem Geist der Demut und der Sanftmut. Also hier geht es nicht darum, dass sie in einer pharisäischen Art und Weise über irgendjemanden zu Gericht gesessen wird, sondern dass Menschen, die in bösen, offenbaren Sünden leben und sich zur Gemeinde Jesu dazu zählen, dass sie zurechtgewiesen werden und dass man sich nötigenfalls von ihnen trennt. Das ist gemeint mit diesem Wort richten. Immer unter dem Gebet, Herr, erbarm dich, gib Gnade, dass sie zurechtgebracht werden. Also Gemeinde Jesu sollte nicht großzügig über all die Sünden in ihren Reihen hinweggehen. Immer aber auch eingedenk der Tatsache, dass es eine reine Gemeinde nicht gibt. Das müssen wir auch bedenken. Es gibt immer wieder Probleme, Schwierigkeiten, sündhaftes Verhalten unter den Gliedern der Gemeinde Jesu. Aber hier geht es darum, dass Menschen bewusst in groben Sünden leben. Und da sollte die Gemeinde nicht einfach darüber hinwegsehen. Oder wenn ihr Lehren verbreitet werden, da sollte die Gemeinde nicht einfach sagen, naja, ist egal, lass mal stehen, denn das Unkraut neben dem Weizen, sondern hier sollte man dagegen in Liebe, aber auch in klarer, kompromissloser Haltung dagegen vorgehen. Also wir sagen noch einmal, der Herr Jesus hat nicht gesagt in diesem Gleichnis, der Acker ist die Gemeinde, sondern er sagt, der Acker ist die Welt. Und da heißt es allerdings, das Unkraut neben dem Weizen stehen zu lassen, wachsen zu lassen, reifen zu lassen, bis zum Tage der Ernte, bis zum Tage des Gerichtes. Das gilt für unser Dasein in der Welt. Da dürfen wir nicht einfach ausreißen. Da dürfen wir nicht zu Gericht sitzen. Da dürfen wir nicht das Böse ausrotten, um eine heile Welt jetzt schon zu schaffen. Wir sind von Gott in diese Welt hineingesetzt, um Frucht zu bringen. Und dabei gilt es geduldig darauf zu warten, dass am Tage des Gerichtes einmal das Böse vom Guten geschieden wird. Das ist hier ein Hauptgedanke in diesem Gleichnis, dass wir Geduld üben und warten auf den Tag Gottes. Jesus warnt seine Jünger davor, sich in dieser Welt mit Gewalt gegen das Böse durchzusetzen, es auszureißen. Bis zum Schluss soll es nach dem Willen Gottes, und das ist wichtig, dass wir das bedenken, nicht nach unserem Willen, sondern nach dem Willen Gottes, das Unkraut neben dem Weizen geben, das Böse neben dem Guten, die Kinder des Bösen neben den Kindern Gottes, neben den Kindern des Himmelreiches, die Kinder der Finsternis neben den Kindern des Lichtes. Wenn übrigens Jesus hier vom Himmelreich spricht, wenn er sagt, mit dem Himmelreich verhält es sich, dann müssen wir diesen Begriff an dieser Stelle im weiteren Sinne verstehen, nicht im engeren Sinne. Im engeren Sinne gehören zum Himmelreich nur die Kinder Gottes, die Kinder des Reiches, von denen Jesus hier spricht. Im weiteren Sinne gehören alle in dieser Welt dazu. Das macht dieses Gleichnis deutlich. Und im weiteren Sinne müssen wir den Begriff Himmelreich hier in diesem Gleichnis zunächst einmal verstehen. Im engeren Sinne bedeutet Himmelreich den Bereich, in dem die Herrschaft Gottes anerkannt wird. Im weiteren Sinne umfasst der Begriff Himmelreich die ganze Welt, wobei das Böse erst am Ende ausgeschieden wird. Geduldig also soll die Gemeinde Jesu auf den Tag der Wiederkunft Jesu warten. Und das Unkraut, damit das Unkraut dann vom Weizen getrennt wird. Das bedeutet, sie dürfen sich freuen auf den Tag der Ernte, auf den Tag, an dem der Herr Jesus Christus kommen wird, um sie zu sich zu holen und alles neu wird, auch auf dieser alten Erde noch alles neu wird. Die ganze Erde wird, wie Habakuk sagt, bedeckt sein vor der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Dieser Zeit gehen wir mit großen Schritten entgegen und wir sollten uns freuen auf diesen herrlichen Tag der Ernte, an dem Gott seine Ernte einfährt in seine Scheunen. Das wird ein herrlicher Tag sein. Darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen. Und auf der anderen Seite werden die Kinder des Bösen vor dem schrecklichen Gericht, das auf sie wartet, gewarnt. Das beinhaltet dieses Gleichnis auch. Die Kinder des Bösen, also diejenigen, die nicht zu Jesus gehören, die nicht wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Menschen werden davor gewarnt, dass es ein schreckliches Gericht geben wird für sie, um sie möglichst noch zur Umkehr zu befähigen. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, des Gottlosen, wie wir es heute Morgen schon gehört haben, sondern er sehnt sich danach, dass Menschen zur Umkehr kommen. Nun, hätte man die Aussagen dieses Gleichnisses zu allen Zeiten beherzigt, so wäre es in der Vergangenheit sicherlich nicht zu schlimmen Entgleisungen gekommen. Es kam vor, dass man versucht hat, mit Gewalt in das religiöse Gewissen der Menschen hineinzuwirken. Mit Gewalt wollte man Menschen zum Christentum bekehren. Um dazu ein Beispiel aus der Geschichte zu bringen: Es geht um die Bekehrung der Sachsen. Zur Zeit Karls des Großen kam es im Kriege gegen die Sachsen 772 bis 780 zu Zwangsbekehrungen. Karl der Große verknüpfte die Unterwerfung der Sachsen mit der Annahme des christlichen Glaubens. Später wurde er deshalb von der Kirche getadelt, mit dem Hinweis, dass die Bekehrung nicht Menschenwerk, sondern Gottes Werk sei. Massentaufen mit dem Schwert als Druckmittel seien zur Bekehrung ungeeignet. Also auch ein vom Christentum geprägter Staat, wie das ja damals der Fall gewesen ist, oder denken wir an die Zeit unter Konstantin, ein vom Christentum geprägter Staat muss seinen Untertanen Religionsfreiheit gewähren. Da sind wir an einem heiklen Punkt angelangt. Das Problem in unserem Land sind nicht die vielen Moscheen, die wie Pilze aus dem Boden schießen, sondern das Problem ist die geistliche Kraftlosigkeit der Gemeinde Jesu. Das Problem ist der Verrat am Evangelium, der von unzähligen Kanzeln herunter verübt wird. Dazu kommt dann allerdings der hinter dem Islam stehende politische Machtanspruch. Denn dort, wo der Islam an der Macht ist, fängt er an, Andersdenkende und Andersgläubige zu verfolgen. Besonders solche, die vom Islam zu einer anderen Religion übergewechselt sind. Solche sind in Lebensgefahr. In den westlichen Demokratien berufen sich die Vertreter des Islam auf die Religionsfreiheit. Sie kennen im Übrigen die Gesetze unseres Staates besser als wir selbst. Sie sind darin gut unterwiesen und wissen, auf welche Rechte sie in unserem Staat pochen dürfen. Hier also haben wir Religionsfreiheit und die Vertreter des Islam nehmen das dankbar in Anspruch. In den islamischen Staaten jedoch ist wenig oder gar nichts davon zu sehen. Einem christlichen Staat, sagen wir besser, einem vom Christentum oder vom christlichen Gedankengut geprägten Staat, einen christlichen Staat an sich gibt es ja gar nicht, hat es auch nie gegeben, ist es von Gott selbst untersagt, sich mit Gewalt in das religiöse Gewissen der Menschen einzumischen. Hier darf der Staat keinen Druck ausüben. Er darf Menschen nicht unter Druck setzen. Und was Gemeinde Jesu angeht, ich denke, wir kennen die Heilige Schrift so genau, dass wir wissen, dass der Gemeinde Jesu keine Möglichkeit gegeben ist, hier in dieser Welt ihren Glauben mit Gewalt durchzusetzen oder das Böse mit Gewalt zu beseitigen. Der Gemeinde Jesu ist nur eine einzige Waffe gegeben, um das Evangelium zu verbreiten, und das ist die Waffe des Wortes Gottes. Es gibt für uns keine andere Waffe als die Waffe des Wortes Gottes. Es gilt also, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Lasst uns auch bedenken, dass es immer noch möglich ist, dass im Herzen eines Menschen die gute Saat des Evangeliums aufgeht. Damit wollen wir doch rechnen, auch wenn wir den Menschen das Evangelium bezeugen. Auch wenn wir es hier immer wieder verkündigen und miteinander befähigen, dann wollen wir doch mit der Kraft des Wortes Gottes rechnen. Das Wort Gottes ist auch in unserer Zeit noch in der Lage, Menschen zu überwinden, Menschenherzen zu überwinden, sie zur Buße zu führen und zum Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Mit der Kraft des Wortes Gottes gilt es zu rechnen, auch wenn wir unseren Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Mitschülern das Evangelium bezeugen. Wir wollen damit rechnen, dass das Wort Gottes auch in unserer Zeit noch diese Kraft hat, Menschenherzen für Christus zu gewinnen. Wir rechnen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ein Verkündiger erzählt, wie er bei einer Lektüre unter dem Einfluss des großen Dichters Gottfried Benn stand, der, wie er sagt, mit dämonischer Vollmacht und als Virtuose der Sprache eine nihilistische Botschaft an unsere Generation ausrichtet. Er bezeichnet diese Botschaft als Unkraut, als Giftblüten, die in verführerischen Farben schillern. Doch dann entdeckte er bei diesem Dichter ein merkwürdiges und bewegendes Bekenntnis. Zunächst einmal sah er lauter Unkraut, nur Unkraut, da war nichts anderes als Unkraut. Schlimmes, giftiges Unkraut. Aber dann entdeckte er bei einer Lektüre dieses Dichters ein merkwürdiges, wie er sagt, und bewegendes Bekenntnis. Dieser Dichter schreibt einem jungen Freunde mit dem Rücken an der Wand, im Gram der Müdigkeiten, im Grau der Leere lesen sie Hiob und Jeremia und halten sie aus. Lesen sie Hiob und Jeremia und halten sie aus. Das heißt also doch, dass dieser Dichter selbst auch in der Bibel gelesen hat. Und neben all dem Unkraut befand sich also im Herzen dieses Dichters das Samenkorn des Wortes Gottes, von dem man die Hoffnung haben konnte, dass es einmal aufgehen würde. Wir standen gestern mit unserem Büchertisch am Denkmal der Barmer Erklärung in der City von Barmen, in der Nähe der Gemarker Kirche. Und da trafen wir dann den Postboten, der mir am Tag zuvor den Weg zu unserem neuen Standort gezeigt hatte. Und wir haben ihm dann eine Schrift gegeben. Diese Schrift hat den Titel "Ein Brief für dich". Ich denke, das passte gut. Ein Brief für dich. Und dann haben wir uns mit ihm unterhalten. Und dann stellte sich heraus, dass der Schwiegervater dieses Mannes Missionar in Tansania gewesen ist. Und dass er lange Zeit zu einer freien Gemeinde hier im Wuppertal gehörte. Zu der Gemeinde, die heute nicht mehr existiert, in der Hellerstraße. Es war äußerst interessant zu hören, dass dieser Mann, den wir nun da trafen und mit dem wir uns unterhielten, einen so starken christlichen Hintergrund hatte. Und wir fragten ihn dann, wie ist das denn, wo gehen Sie denn zur Zeit hin, zu welcher Gemeinde? Ja, wir gehen nirgendwo mehr hin. Er geht inzwischen seine eigenen Wege. Man merkt das auch, dass er offenbar im Augenblick dem christlichen Glauben den Rücken zugekehrt hat. Nicht nur einer Gemeinde den Rücken zugekehrt hat, sondern dem christlichen Glauben selbst. Und wir sagten dann zu ihm, dass sie uns hier begegnet sind, dass wir einander begegnet sind. Das zeigt, dass Gott ihnen auf den Fersen ist. Und das ist auch eine schöne Sache, dass Gott diese Leute nicht einfach so laufen lässt. Dass er ihnen nachgeht und schenkt ihnen Begegnungen mit Menschen, die sie ganz neu auf Christus und sein Evangelium, auf Gottes Wort aufmerksam machen kann. Ich denke, wir sollten Menschen nicht vorzeitig abhaken. Und nicht vorzeitig sagen, das ist Unkraut und da wird auch nichts in Zukunft. Und das ist bestimmt für den Feuerofen. Sondern wir sollten immer die Hoffnung haben, dass Gottes Wort als gutes Saat im Herzen eines Menschen doch noch Wurzeln schlägt und wunderbare Früchte zur Ehre Gottes bringt. Wir sollten niemals ein letztes Urteil über einen Menschen sprechen. Gott allein ist es vorbehalten, am Ende der Zeit die Kinder des Bösen und die Kinder des Reiches voneinander zu scheiden. Wir fassen das also zusammen, was wir bisher gehört haben und sagen, wir haben als Gemeinde Jesu nicht das Recht, das Böse mit Gewalt zu beseitigen in dieser Welt, um jetzt schon in dieser Zeit eine heile Welt zu schaffen und dem Evangelium zu einem Durchbruch zu verhelfen. Auch ein christlich geprägter Staat hat nicht das Recht, in das religiöse Gewissen von Menschen hineinzureden und Menschen unter Druck zu setzen, sondern wir haben beides nebeneinander stehen zu lassen auf dem Acker dieser Welt, den Weizen sowohl als auch das Unkraut. Es kommt der Tag, an dem Gott selbst scheiden wird. Und diesen Tag wollen wir geduldig abwarten. Dieser Tag allerdings wird kommen, mit absoluter Sicherheit. Dieser Tag wird kommen. Da mögen Menschen sich noch so frech brüsten, noch so selbstsicher und noch so hochmütig, arrogant und stolz ihren Weg gehen, der Tag des Gerichtes wird sie irgendwann ereilen. Mit absoluter Sicherheit. Und so sagt Jesus es hier auch in seinem Gleichnis. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Auch in Matthäus Kapitel 15, Vers 13 lesen wir etwas über diesen Gerichtstag. Da sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Mag es in dieser Zeit und Welt auch manchmal so aussehen, als würde Gott in der Behandlung der Menschen keinen Unterschied machen. Es kommt doch der Tag, an dem der Unterschied zwischen den Kindern des Reiches Gottes und den Kindern des Bösen offenbar werden wird. Am Ende wird es sich zeigen. Der Prophet Maleachi spricht das aus im dritten Kapitel in den Versen 18 bis 20. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Ein Bild der Freude, ein Bild unbändiger Freude. Das ist also ein großer Trost für die Gemeinde Jesu, die bedrängt vom Bösen durch mancherlei Leid hindurch muss und die Ungerechtigkeiten in dieser Welt ertragen muss. Ein großer Trost. Es kommt dieser Tag, an dem alles Böse überwunden sein wird und eine neue Welt entstehen wird. Eine Welt nicht von unten geschaffen, vom Menschen entworfen und geschaffen, sondern eine Welt, die Gott geschaffen hat durch das, was Christus am Kreuz und in der Auferstehung bereits getan hat. Kinder Gottes dürfen sich freuen. Aber wir denken noch einmal an die ernste Warnung, die dieses Gleichnis ausspricht, an solche, die nicht zu Christus gehören, die ihren Weg ohne ihn gehen, die in der Sünde leben, die noch keine Kinder des Himmelreiches sind. Noch ist Zeit zur Umkehr. Noch sind die Gnadenpforten den Sündern aufgetan, sodass man allerorten zum Frieden kommen kann. Am Kreuz hat der Herr Jesus Christus sein Blut für jeden, auch hier unter uns, vergossen. Keiner muss verloren gehen. Jeder darf kommen. Jeder. Und Vergebung seiner Sünde empfangen. Und dann gilt auch ihm die Verheißung, die der Herr Jesus Christus hier gibt in seinem Gleichnis. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Amen.